Sonntagmorgens miteinander machen, sondern dass wir Gottes Wort haben, die Bibel, und dass wir da reinschauen können. Und ich bin auch fest davon überzeugt, Gottes Wort ist so reich und möchte in unser Leben hineinreden. Und es geht weniger darum, dass wir irgendwie Wissen anreichern, sondern mehr darum, dass wir den Herrn fragen, was möchtest du uns für unser Leben sagen und etwas mitzunehmen, ja, für die Woche, die vor uns liegt und auch die Zeit, die wir noch erleben werden. Es ist jetzt einige Monate her, da sprach mich eine Schwester an auf ein Thema hin, wo sie sagte, könnt ihr da mal eine Predigt drüber halten? Ja, das ist dann je nach Thema immer so eine Sache. Und ich habe gesagt, ich denke gerne mal drüber nach und nehme das mal mit. Und habe dann wirklich viele Wochen und Monate drüber nachgedacht, immer wieder mal. Und habe das jetzt so ein bisschen allgemeiner noch gefasst heute Morgen. Und also es waren zwei Schwestern insgesamt, die gemeinsam diesen Wunsch hatten. Und ich hoffe, ihr lieben Schwestern, dass es so ein bisschen das trifft, wo über das ihr nachdenkt. Und habe festgestellt, es ist, wenn wir es ein bisschen allgemeiner fassen, ist es ein Thema, was uns alle betrifft. Und ich habe mich selber auch wiedergefunden in der Vorbereitung und wie gesagt, über Wochen das so ein bisschen, wie sagt man, so ein bisschen schwanger gegangen damit und möchte heute Morgen mit euch nachdenken. Ich habe mal so eine Überschrift gesetzt, alles in Christus, alles in Christus. Und eine Zusatzfrage, worauf stützt du dich? Worauf stützt du dich? Was ist das, was dir Halt gibt in deinem Leben und was uns erfüllt letztendlich? Und über diesen ganzen Bereich wollen wir heute Vormittag mal ein bisschen nachdenken. Es gibt ja ganz zahlreiche und unterschiedliche Situationen unseres Lebens. Und ich habe dann in den letzten Wochen, habe ich über euch alle ganz viel nachgedacht. So jeden Einzelnen mal durchgegangen, die Familien, habt es genutzt, um zu beten für euch und habe gedacht, ja, wow, das ist so eine Vielfalt und Breite von Lebenssituationen, die hier in dieser Gemeinde zusammenkommen, das ist schon krass. Und es war für mich ein ganz neues Wunder, dass wir hier morgens friedlich zusammensitzen, so unterschiedlich wie wir sind. Wenn das ein Karnickel-Zuchtverein wäre, das hätte schon lange geknallt, mehrfach. Weil wir einfach vollkommen unterschiedlich sind. Und es muss da irgendwas geben, was uns zusammenhält. Und das ist Christus. Das ist mir neu ganz wertvoll und wichtig geworden. Und es passiert mir in meinem Leben, und ich stelle das auch in manchen Unterhaltungen so fest, wenn man über das Leben spricht, dass man in der Gefahr steht, schnell unzufrieden zu werden über verschiedene Situationen in unserem Leben. Also da passiert dies, da passiert jenes und schon kommt so eine Unzufriedenheit auf, weil irgendetwas weggebrochen ist, weil irgendetwas fehlt. Und dann schauen wir auf andere, die das vielleicht haben. Und dann denken wir, oh ja, dem geht's gut oder der geht's gut, so hätte ich es auch gern. Und schauen auf andere, schauen auf unsere Umstände. Und immer wenn wir den Blick auf solche Dinge richten, passiert ganz automatisch was? Wir schauen weg von Christus. Wir schauen auf uns selbst, auf unser Leben, auf Defizite, auf andere, denen es gut geht und schauen weg von Christus. Und dann merken wir, da fehlt etwas. Welche Situationen gibt es denn auch in unserer Gemeinde? Und ich habe jetzt mal eine ganze Liste und ich will das einfach mal mit euch so ein bisschen anteasern und mal benennen. Und diese Liste ist lang nicht vollständig. Ich habe mir nicht alles aufgeschrieben. Es gibt Witwen und Witwer unter uns, die alleine ihren Weg gehen und der eventuell langjährige Ehepartner ist verstorben. Man lebt allein. Es fehlt etwas. Da sind Geschwister unter uns, die sind getrennt, leben in Scheidung von ihren Ehepartnern. Da sind Konflikte gewesen oder immer noch. Und auch da lebt man plötzlich alleine. Und es gibt eine Menge ungeklärter Fragen. Da ist vielleicht jemand ohne Arbeit und Beschäftigung. Und man hat so ein Defizit. Manches ist nicht möglich. Finanziell Wünsche, die man hat, lassen sich nicht erfüllen. Finanzielle Fragen drücken. Auch das eine Lebenssituation. Vielleicht lebst du als Single. Auch gehst auch allein deinen Weg. Hattest niemals einen Partner, eine Partnerin. Warst niemals verheiratet. Und diese Sehnsucht ist vielleicht da. Über Jahre, Jahrzehnte bleibt das so. Also es fehlt etwas, es ist ein Defizit. Da sind Menschen, die krank sind und manche chronisch krank, über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Und man lebt so in diesem Dunstkreis der Schwäche, der Krankheit, eingeschränkt. Man kann nicht mehr viel machen, die Teilnahme am Leben fällt schwer. Einsamkeit ist auch hier ein großes Thema. Vielleicht bist du sehr alt geworden. Und wir haben einige sehr alt gewordene Geschwister unter uns. Und das ist ja ein Segen. Aber das Alter bringt auch manches an Mühsal mit sich. Einschränkungen. Das Leben wird schwierig. Da kann man, wenn man noch mobil ist, wahrscheinlich schwer mitreden und mitdenken. Da sind Fragen und Sorgen, die man sich macht. Was wird morgen, was wird übermorgen, wie geht's weiter? Vielleicht stehst du als Christ alleine und kommst dir sehr verloren vor an deinem Arbeitsplatz und musst Konflikte aushalten. Die Frage, wie bekenne ich meinen Glauben, bekenne ich ihn überhaupt oder bin ich lieber still auf verlorenem Posten? Man hat vielleicht Angst, Freunde zu verlieren, wenn man zu seinem Glauben steht. Man hält vielleicht lieber den Mund, um nicht außen vor zu stehen. Auch diese Situationen kommen uns vielleicht bekannt vor. Vielleicht bist du Schüler, Auszubildender, Student, hast viele Herausforderungen in deinem Leben, Prüfungszeiten, musst lernen, mit deinem Leben mehr und mehr selber klarzukommen. Wächst also hinein in diese Eigenverantwortlichkeit, auf eigenen Füßen zu stehen. Auch das sind Situationen, die viele von uns durchlebt haben. Manche stehen vielleicht mittendrin und man merkt irgendwie Sorgen, Ängste, die man schwer packen kann. Was kommt? Unsicherheit. Vielleicht hast du heranwachsende Kinder und die fordern uns heraus. Thema Gehorsam oder Aufbegehren. Vielleicht sogar Kinder, und das erleben auch einige schmerzlich, die sagen, mit dem Glauben, da will ich nichts mehr zu tun haben. Wenden sich ab von dem, was sie mal bekannt haben, wo sie mitgegangen sind über viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Und man hat Mühe und Sorgen, schlaflose Nächte, viele Fragen. Vielleicht pflegst du Angehörige, kümmerst dich seit Jahren immer wieder und wirst müde dabei, wenn Angehörige alt oder krank geworden sind, das schränkt ein, das kostet Kraft. Und jetzt habe ich hier drei Pünktchen in meiner Liste, weil man könnte jetzt noch so fortfahren. Situationen unseres Lebens, vielleicht hast du dich da schon wiedergefunden, vielleicht denkst du, jetzt hat er meine Situation gar nicht genannt, wieder ein Defizit, aber seid gewiss, ich bin alle durchgegangen und habe viel, viel noch gefunden. Und wir merken, es kommt schnell eine Unzufriedenheit hoch mit einer Situation, in der man drinsteckt. Vielleicht sind es ja auch mehrere dieser Dinge auf einmal. Wie können wir damit klarkommen? Wie können wir leben in solchen Situationen? Und mir ist einfach wichtig zu beginnen, deshalb habe ich das so ein bisschen ausführlicher gemacht, dass wir das Prinzip erkennen. Das Prinzip, was dahinter steckt, mir fehlt etwas, ich stelle einen Mangel fest. Und dadurch blicke ich auf das Defizit und werde unzufrieden. Das ist das Prinzip, was oft dahinter steckt. Und noch eine Vorbemerkung, damit kein falscher Eindruck entsteht. Ich möchte diese Situation nicht schönreden oder sagen, na ja, das ist ja halb so wild oder wie auch immer. Bei weitem nicht. Jeder von uns hat solche Päckchen zu tragen und es ist wirklich oft notvoll. Und von außen Dinge zu bewerten, sollten wir ohnehin lieber lassen. Es sei denn, wir sind lange im Gespräch und kennen Einzelheiten. Und das ist immer schwer, individuelle Lebenssituationen beurteilen zu können. Ich will vielmehr heute Morgen mit euch gemeinsam nachdenken und unseren Blick darauf lenken, was kann nachhaltig und wirklich helfen? Wir haben gesagt, Gottes Wort besteht in Ewigkeit. Gottes Wort ist sehr lebenstauglich und lebensnah. Und Gottes Wort enthält eine Menge Hinweise für uns, die uns in diesen Situationen helfen können. Und das ist das Ziel heute Morgen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, genauso wie dieses Prinzip, was ich gerade dargestellt habe, gibt es auf der anderen Seite vielleicht ein Prinzip, das, egal wie die Situation aussieht, überall greift, uns helfen kann? Gibt es so ein Prinzip? Und ich meine, ich hätte etwas entdeckt in der Bibel, was uns helfen kann. Also was keineswegs hilft, ist irgendwie so ein vermeintlicher Trost, den man zugesprochen bekommt, so nach dem Motto, Kopf hoch, wird schon wieder. Das sollten wir lassen. Das verletzt unter Umständen noch mehr, weil das ist ein billiger Trost, das sind leere Worte. Selbst wenn sie lieb gemeint sind, das kann nicht helfen. Also, Fazit der Einleitung. Wir stellen fest, wir müssen den Blick von uns weglenken, von unseren Defiziten weglenken, und wir brauchen den Blick auf etwas oder jemanden, der wirklich helfen kann. Es ist doch klar, wenn wir in unserem Leben oder wenn wir unser Leben und wenn es auch nur Teile unseres Lebens sind, auf Personen oder Dinge stützen und sagen, darin finde ich meine Erfüllung oder daran halte ich mich fest oder darauf stütze ich mich, wenn diese Dinge dann wegbrechen, dann ist meine Stütze weg. Dann habe ich nichts mehr, was mich hält. Egal, ob das jetzt materiell oder immateriell sind, irgendwelche Dinge, wenn das wegbricht, dann habe ich eine Leere, ein Vakuum und das muss irgendwie gefüllt werden. Wir schlagen mal die Bibel auf. Und zwar den Hebräerbrief zunächst mal. Und stellen fest, an vielen Stellen ist mir das aufgefallen, dass unser Herr Jesus Christus auch Situationen ja durchlebt hat, wo Dinge plötzlich weggebrochen sind, die er erlebt hat, durchlebt hat. Und wir wollen mal schauen, was wir dazu finden. Hebräerbrief, Kapitel 4. Hebräer 4, ich lese mal den Vers 15. Hier wird der Herr Jesus verglichen mit dem hohen Priester aus dem Alten Testament. Das ist der Hintergrund dieses Textes hier. Und wir lesen dann hier Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Nochmal, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Das ist hier eine doppelte Verneinung. Wir könnten also auch so formulieren, wir haben einen hohen Priester, Jesus Christus, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Das bedeutet, der Herr Jesus hat viele Situationen durchlebt, genau wie wir. Versuchung, das bedeutet, dass der Feind Gottes, Satan, versucht, uns zu Fall zu bringen im Glauben. Doch ohne Sünde. Das bedeutet, der Herr Jesus hat nicht gesündigt dabei. Er ist nicht in Sünde gefallen. Ja? Er hat also diesen Versuchungen widerstanden. Das ist zunächst mal die Bedeutung dieses Satzes hier. Aber worauf ich hinaus will, wir lesen hier, der Herr Jesus hat Mitleid mit uns. Der Herr Jesus hat Mitleid. Das heißt, er fühlt mit unseren Situationen. Was für einen Herrn haben wir? Eine so persönliche Beziehung, die hier zum Ausdruck gebracht wird. Er hat Mitleid mit uns und er kann mitfühlen. Der Herr Jesus fühlt mit dir. Die Situation, die du durchlebst, sie ist ihm nicht unbekannt. Er leidet mit und er fühlt mit. Wir würden heute sagen, sehr empathisch. Also, dass man sich hineindenken kann in das Leben eines anderen. Das wird nicht irgendwie so abgebügelt, sondern er denkt sich wirklich hinein und leidet mit. Und wisst ihr, man merkt das schon, wenn man sich unterhält mit Menschen, ob jemand mitfühlt und mitleidet oder ob das mehr so oberflächlich dahergeht. Oder? Empfindet ihr das auch? Das merkt man. Und beim Herrn Jesus dürfen wir sicher sein, weil er alles das durchlitten hat, selber durchlebt hat, fühlt er mit. Das Zweite, was mir in diesem Satz aufgefallen ist, diese Situationen, die wir durchmachen, egal wie sie aussehen, werden hier als Schwachheit bezeichnet. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Der Begriff Schwachheit, der hat zunächst einen, glaube ich, eher negativen Anklang. Ja, du bist ja schwach oder das ist ja schwach. Aber das ist hier nicht gemeint. Schwachheit ist nicht negativ, in diesem Zusammenhang nicht. Das bedeutet hier in diesem Zusammenhang mehr eine Schwachstelle. Oder kennt ihr eine Sollbruchstelle in der Technik? Also es gibt eine Sollbruchstelle, man sagt auch, eine Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied der Kette. Also es gibt diesen Punkt, wo etwas zerbricht. Den gibt es bei jedem, bei dem einen da, beim anderen dort. Und diese Schwachheit, also diese Schwachstelle, die kennt der Herr Jesus, er hat Mitleid damit in unserem Leben und er möchte uns raushelfen. Er möchte uns den Halt geben, den wir brauchen. Wenn wir dieser Schwachstelle erliegen, dann wird es hier als Sünde bezeichnet. Also als ein falsches Verhalten. Das ist nicht gut. Wenn wir uns runterziehen lassen, wenn Dinge zerbrechen und plötzlich irgendwie wir ins Trudeln geraten. Schauen wir unseren Herrn an und nachher auch noch den ein oder anderen Gläubigen aus der Bibel, die verschiedene Situationen durchlebt haben und durchlitten haben und wie unser Herr und die anderen Gläubigen reagiert haben. Wir haben hier von Versuchung gelesen und der Herr Jesus hat ja eine Situation durchlebt, wo er versucht wurde und wir schlagen mal das Matthäusevangelium auf, Matthäus Kapitel 4. Wie ist der Herr Jesus mit Versuchung umgegangen? Matthäus Evangelium Kapitel 4. Und hier finden wir einen ersten wertvollen Hinweis, der auch uns helfen kann. Und das bitte ich jetzt einfach, dass ihr das so im Hinterkopf habt. Wir wollen lernen davon, wie hat der Herr Jesus reagiert und gehandelt? Oder andere Gläubige. Wie sind Sie mit diesen Situationen umgegangen? Matthäus 4, wir lesen die ersten 11 Verse, das ist ein bisschen ein längerer Abschnitt. Dann wurde Jesus von dem Geist, also dem Geist Gottes, in die Wüste hinausgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Ich will gar nicht in Details jetzt auf diesen Text eingehen, aber auch hier finden wir ein Prinzip, wie der Herr Jesus mit Versuchungssituationen durchgegangen ist, umgegangen ist. Was finden wir dreimal? Er antwortet, es steht geschrieben. Das Wort Gottes, was der Herr Jesus bestens kannte, er ist das Wort Gottes, wird uns an anderer Stelle deutlich gemacht, das schützte ihn vor der Versuchung. Und wenn wir den Herrn Jesus als Menschen, als wahren Menschen sehen, hier in dieser Situation, er war ja wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich, wenn wir ihn als Menschen hier sehen, er war versuchbar wie du und ich. Aber wie hat er reagiert? Es steht geschrieben. Er kannte sich also bestens aus im Wort Gottes und das hat er angewandt auf diese Situation. Und zum Schluss verlässt ihn der Teufel, muss ihn verlassen. Also in unseren Lebenssituationen hilft uns das Wort Gottes. Und das ist keine leere Phrase. Liebe Geschwister, ich bin fest davon überzeugt, wenn wir es aufgeben, im Wort Gottes zu lesen und zu studieren, das ist der Anfang vom Ende. Lasst uns das wirklich ernst nehmen in unserem Leben, dass wir die Bibel lesen, dass wir uns Zeiträume schaffen jeden Tag, wo wir Gottes Wort studieren, damit wir gewappnet sind für Situationen, die uns begegnen. Und das hat unserem Herrn geholfen, ja. Und er brauchte das. Wie viel mehr brauchen wir das? Wir nehmen einen anderen Bereich aus dem Leben des Herrn Jesus. Das ist der Bereich, einsam zu sein. Ist euch das aufgefallen in der ersten Auflistung? Ich bin so einsam, ich bin so alleine. Dieser Satz begegnet einem relativ häufig. Weil Dinge wegbrechen und man sich wirklich alleine vorkommt. In den Psalmen finden wir ja einige prophetische Aussagen auf den Herrn Jesus. Und der Psalm 22, der ist uns wahrscheinlich ganz gut bekannt, vielen von uns. Psalm 22, geschrieben von David. Aber wenn wir diesen Psalm lesen, merken wir, das können unmöglich Situationen sein, die David alle so durchlebt hat. Da muss mehr hinterstecken. Und es ist schon in der frühen Christenheit, war das irgendwie die Überzeugung da, das ist ein prophetischer Psalm auf den Herrn Jesus. Und der Herr selber zitiert auf Golgatha aus diesem Psalm, ja, was das nochmal unterstreicht. Einsamkeit. Wir lesen den Vers 2, also nach der Überschrift des Psalms. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns oder Schreiens. Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht, und bei Nacht mir wird keine Ruhe. Warum kann David das nicht so erlebt haben? Weil wir die feste Zusage haben, dass Gott uns nie verlässt. Dann wäre das ein Widerspruch. Und wenn das hier in diesem Psalm so steht, es gibt nur eine Situation in der gesamten Menschheitsgeschichte, wo ein Mensch von Gott verlassen wurde. Wirklich, wörtlich verlassen wurde. Und das ist Golgatha, wo der Mensch Jesus Christus das ausgerufen hat. Warum war er von Gott verlassen? Weil er deine und meine Schuld, die Schuld der gesamten Menschheit, auf sich geladen hat. Und Gott musste sich abwenden. Niemand ist jemals von Gott verlassen. Das war nur Christus am Kreuz. Und das möchte ich dir mutmachend mitgeben. Gott verlässt dich nie. Er ist immer da. Er ist immer da. Und diese Zusage, wir könnten jetzt eine Menge anderer Stellen hinzunehmen, die uns das deutlich machen. Der Herr Jesus hat seinen Nachfolgern, seinen Jüngern versprochen, ich bin bei euch alle Tage, bis die Zeit zu Ende geht. Matthäus 28, ich glaube Vers 20. Dieses Versprechen steht. Ich bin bei euch alle Tage. Wir sind nicht allein. Menschen können uns verlassen. Ja, da bricht was weg. Dein Ehepartner stirbt. Und du denkst, ich bin alleine. Nein, du bist nicht alleine. Gott ist da. Gott ist da. Auf was stützen wir uns? auf das, was wegbricht, dann werden es üble Situationen in unserem Leben. Oder stützen wir uns auf Gott und sein Wort, das nie wegbrechen wird, weil es Ewigkeitsbestand hat. Ich möchte unseren Blick lenken auf das, was wirklich hält, und weg von Dingen, die uns unter den Händen zerrinnen können. Schlagen wir Psalm 27 auf. Auch von David geschrieben. Und hier beschreibt er eine Situation, die hat er durchlebt. Und ich möchte nur den Vers 10 lesen, Psalm 27, Vers 10. Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen. Das ist ein Hilferuf aus dem Leben Davids. Das hat er erlebt. Seine ganze Familie hat ihn verlassen, als er auf der Flucht war. Niemand hat mehr zu ihm gestanden, oder fast niemand zumindest. Und dieser Satz geht ja noch weiter hier. Selbst wenn Vater und Mutter dich verlassen, also deine engsten Angehörigen, und das könnten wir jetzt erweitern durch verschiedene Begriffe, aber, zweiter Teil Vers 10, aber der Herr nimmt mich auf. Wenn alle Menschen dich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf, Gott ist da. So einen Gott haben wir. Und du darfst es wissen, der Herr ist da, er nimmt dich auf. Schlagen wir Psalm 88 auf. Eine Aussage, die in eine ähnliche Richtung geht. Psalm 88. Und hier merken wir mal, wie tief das ging bei David. Und ich glaube auch persönlich, dass Psalm 88 auch ein prophetischer Psalm auf Christus ist, einiges zumindest. Und da heißt es im letzten Vers, Psalm 88, du hast mir entfremdet Freund und Nachbarn. Meine Bekannten sind Finsternis. Merken wir, wie tief das war, was David hier durchlebt hat? Wie tief Situationen sein können, die wir durchleiden. Es war nicht David, Entschuldigung, die Söhne Korachs, die das hier schreiben. Situationen, die wir durchleiden. Meine Bekannten sind Finsternis. Und doch kommt auch der Psalmschreiber oder die Psalmschreiber hier auf den zu dem Schluss, Gott ist da. Selbst wenn es dunkel wird, Gott ist da. Ich wünsche dir diese persönliche Beziehung zu diesem Gott, dass du seine Hand ergreifst und weißt, er ist immer da. Er wird dich nicht verlassen. Er hat es versprochen. Schauen wir, was der Herr Jesus in dieser Weise durchlitten hat. Matthäus, Kapitel 26. Also heute müssen wir mal ein bisschen blättern. Matthäus 26. Dort wird uns die Gefangennahme des Herrn Jesus beschrieben, als er in dem Garten Gethsemane war und als dann seine Feinde kamen, ihn zu verhaften. Matthäus 26. Wir lesen Vers 56. Dies alles ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt werden. Da verließen ihn die Jünger alle und flohen. Also die engsten Freunde und Unterstützer und Nachfolger des Herrn Jesus liefen weg und er war wirklich allein. Er war wirklich allein. Und trotzdem hat er nicht geklagt, hat er nicht aufgegeben, weil er wusste, Gott ist da. Und nochmal, am Kreuz, er war der Einzige, der selbst diese Situation durchleiden und durchleben musste, dass selbst Gott sich von ihm abwandte. Da können wir nicht mehr mitreden, da können wir auch nicht mehr mitdenken, was das bedeutet hat. Weil er dich und mich lieb hat, hat er das getan. Es gibt weitere spezielle Situationen, die der Herr Jesus erlebt hat. Schlagen wir mal das Johannesevangelium auf. Und wir merken, was alles weggebrochen ist in seinem Leben. Johannes 8. Johannes 8. Wir wissen ja, dass der Herr Jesus auf der einen Seite geschätzt wurde im Volk. Man hörte ihn gerne, man sah natürlich gerne die Wunder, die er tat. Viele liefen ihm hinterher, weil sie auf ein neues Wunder hofften. Und auf der anderen Seite wurde er aber auch abgelehnt, vor allem von den frommen Juden, weil er nicht ihren Vorstellungen entsprach und das, was er sagte und lebte. Sie hatten sich so ihr eigenes Gedankengebäude gestrickt, wie das mit dem Messias sein müsste. Und der Herr trat halt ganz anders auf, hatte andere Ziele. Und einen Punkt haben sie ihm auch angekreidet. Und das ist jetzt so ein Punkt, wo ich sage, das ist wirklich ein gesellschaftliches Thema gewesen, wo der Jesus auch Verachtung und Ablehnung erfahren hat. Wir lesen mal Johannes 8, 41. Da sagt der Herr Jesus ihnen nach einer längeren Rede und Auseinandersetzung: Ihr tut die Werke eures Vaters. Sie sprachen zu ihm, und das ist jetzt der Satz: Wir sind nicht durch Hurerei geboren. Wir haben einen Vater, Gott. Den Satz muss ich euch erklären. Sie werfen ihm hier vor, der Herr Jesus wäre durch Hurerei geboren, also durch durch Untreue, Sexualität außerhalb der Ehe. Ein uneheliches Kind, so würden wir es heute sagen. Wie kommen Sie darauf? Naja, das war ja schon so, dass Maria seine Mutter war, aber er selber hat immer wieder gesagt, mein Vater ist Gott. Das hat ihm keiner abgenommen. Und sie werfen ihm hier vor, du bist ja ein uneheliches Kind. Könnt ihr euch erinnern an die Geburtsgeschichte Jesu, was uns beschrieben wird, gerade im Matthäusevangelium? Als Maria verlobt war mit Josef und sie hatten noch keine sexuelle Gemeinschaft miteinander und sie muss Josef sagen, ich bin schwanger. Was das für einen Wirbel gegeben hat damals. Und die Erklärung, die Maria hatte, ja, ich bin vom Heiligen Geist schwanger, ja, die war ja natürlich schwer nachvollziehbar. Das hat es vorher nicht gegeben und nachher nicht mehr. Und das begleitete auch unseren Herrn, als er Kind war, als er Jugendlicher war, als er aufwuchs, und führte dahin, dass die Leute sagten, ja, du bist ja ein uneheliches Kind. Da brach einiges weg, auch an gesellschaftlichen Beziehungen, Freundschaften. Da ist einiges zerbrochen beim Herrn. Und vielleicht verstehen wir die Hebräerstelle Kapitel 4, die wir eingangs gelesen haben, noch ein bisschen besser jetzt, wenn wir merken, was er erlitten hat, worin er versucht wurde, womit er umgehen musste. Und egal was es ist, was du durchleidest, er hat es schon durchlitten. Gebrandmarkt musste er durch sein Leben gehen. Wir könnten weitermachen. Not, die Folter, die er durchlebt hat vor den Soldaten, vor seiner Kreuzigung. Gewalt, man hat ihn geschlagen, man hat ihn angespuckt. Man hat ihn ans Kreuz genagelt. Tiefste Not. Und eine letzte Stelle dazu möchte ich uns lesen aus Matthäus 26. Matthäus 26. Matthäus 26, Vers 38, dort im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung. Da spricht er zu ihnen, das sind seine Jünger: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Und schauen wir noch in die Parallele in Lukas 22, dort wird uns noch ein weiterer Gedanke mitgeteilt. Lukas 22, gleicher Ort, gleiche Situation, Vers 44. Lukas 22, 44, als Jesus in ringendem Kampf war, also dieser innere Kampf, betete er heftiger, es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Das war die tiefste Not über das, was ihn erwartete. Was hat er hier durchlitten? Wie hat er gekämpft für dich und mich? Und wie hat er festgehalten, als er dann sagt, zu seinem Gott und Vater, nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Was für einen Herrn haben wir. Und ich möchte uns einfach aufzeigen, dass unser Herr das wirklich alles durchlitten hat. Und er hat Mitleid, er fühlt mit und er möchte sich auch deiner Nöte annehmen. Wir gehen nochmal in die Psalmen. Psalm 38 diesmal. Wieder ein Psalm von David. Psalm 38, der hier auch eine Situation beschreibt, oder vielleicht sind es auch mehrere, wo er ganz tief hindurch musste. Und ich möchte uns einfach, also diese Stellen, wenn du mitschreibst, schreib sie dir bitte auf und lies sie zu Hause mal in Ruhe. Ich möchte uns den Vers 16 zeigen, wo David, zu welchem Schluss David für sich kommt. Also vorher beschreibt er alles, alle Nöte, die er durchlebt, alle haben ihn verlassen. Ja, Vers 12, meine Verwandten stehen von ferne und so weiter und so fort. Und dann in Vers 16 sagt er, denn auf dich, Herr, harre ich, also vertraue ich, an dir halte ich fest. Du wirst antworten, Herr, mein Gott. Wäre das nicht ein schönes Gebet? So kurz, alles ist drin. Wenn du in tiefer Not bist, dass du das deinem Gott sagst, auf dich, Herr, harre ich, du wirst antworten, Herr, mein Gott. Jetzt möchte ich uns eine neue Perspektive eröffnen. Wir haben uns angeschaut, dieses Festhalten an Gott, das Vertrauen, den Blick auf Gott zu richten. Und es gibt noch mehr Hilfestellungen, die wir mitnehmen können heute Morgen. Und dazu schlagen wir mal das Markus-Evangelium auf, Kapitel 10. Es ist ja die eine Sache, unseren Blick auf Gott zu richten. Also weg von unseren Defiziten und Nöten, hin auf unseren Herrn und Erlöser. Auf Gott, der alles in seiner Hand hält. Der Jesus zeigt uns eine weitere Perspektive, wo ich fest überzeugt bin, dass sie uns helfen wird, wenn wir sie anwenden. Markus Kapitel 10, da beschreibt uns der Herr in dem Abschnitt von Vers 35 bis Vers 45 eine ganz wichtige Ausrichtung seiner Mission, seines Auftrages, den er hatte und den er gelebt hat. Und wir lesen jetzt mal nur den Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen, das ist ja eine Umschreibung seiner Person, also der Herr Jesus nennt sich oft den Sohn des Menschen, das hat einen Bezug zum Alten Testament. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Nochmal, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Welche Blickrichtung wird uns hier gezeigt? Wieder weg von sich selber. Er möchte nicht bedient werden. Und wenn ich dann noch einen Satz zu ausführen darf, warum ist es so schlecht, wenn wir bedient werden wollen? Dann muss ja nur der Diener wegbrechen und die, die sich kümmern, und plötzlich stehe ich und oh, keiner kümmert sich. Und schon wieder bin ich in der gleichen Spirale drin. Keiner kümmert sich um mich. Nein, der Herr hatte das gar nicht sich vorgenommen, bedient zu werden. Weil er wusste, wie fragil sowas ist. Ja? Heute Hochstimmung und morgen sind sie alle gegen einen. Nein, er hat seinen Blick diesmal nicht auf Gott gerichtet, den hat er eh, aber diesmal auf andere gerichtet, um ihnen zu dienen und zu helfen, ja sogar sein Leben als Lösegeld zu geben. Also Blickrichtung, wieder weg von mir, die Blickrichtung zu Gott, die halten wir und blicken gleichzeitig auf den Nächsten und überlegen, wie kann ich denn anderen dienen? Und jetzt stelle ich die Frage, könnte es sein, dass wir darin Erfüllung finden, uns für andere zu investieren? Könnte das ein Weg sein? Ich bin fest überzeugt, es ist ein Weg, und zwar ein guter. Weg von uns selbst zu schauen und darüber zu jammern, dass es mir nicht gut genug geht und alle kümmern sich nicht und ich werde ja nie eingeladen und so weiter und so fort, hinzuschauen, wo kann ich anderen dienen? Und auch da merken wir ja, dass das Leben des Herrn Jesus das Vorbild überhaupt ist. Und wir haben da gewaltige Möglichkeiten. Du brauchst dich nur umschauen hier in diesem Raum. Das ist ein Lebensprogramm, anderen zu dienen. Überleg doch einmal, wo du deine Möglichkeiten einsetzen kannst, deine Zeit, deine Kräfte, und dass wir aufhören zu grübeln und uns darüber zu ärgern, dass es uns so schlecht geht und sich keiner kümmert, sondern die Situation zu drehen und zu überlegen, wie kann ich den anderen dienen? Denn das ist der Auftrag. Der Jesus hat es vorgelebt, und ich finde Markus 10, 45 eine hervorragende Zusammenfassung seiner Grundsatzeinstellung, mit der er gekommen ist. Wenn der Jesus gekommen wäre, um bedient zu werden, dann säßen wir alle nicht hier. Keiner von uns. Überleg doch einmal, wo sind Geschwister in unserer Gemeinde, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie du? Die auch Defizite haben und etwas vermissen, vielleicht ganz ähnlich wie du. Kannst du dich vielleicht ihnen zuwenden, weil du das ja auch durchlebst und du verstehst es und kannst helfen? Wo sind denn Menschen, die Christus noch nicht kennen, in unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, wo auch immer wir mit ihnen zusammenkommen können, wo können wir ihnen dienen, um sie zu Christus zu führen? Wo sind einsame Menschen? Wir haben darüber nachgedacht am Anfang, es gibt manch einen, der einsam ist, und das ist Fakt. Einsame, die sich über Kontakt freuen. Wo kann ich da dienen? Ein Anruf, ein Besuch, eine nette Karte schreiben, vielleicht was Schönes vorbeibringen. Wo kann ich anderen Hilfe anbieten, wo Hilfe gebraucht wird? Ich glaube, keiner von uns müsste sich über Langeweile beklagen, wenn wir das umsetzen, was der Herr Jesus gelebt hat. Oder möchtest du vielleicht eine Aufgabe hier in der Gemeinde übernehmen? Dann sprich uns doch an. Es gibt Arbeit genug. Dienen. Das Leben investieren für andere. Nehmen wir noch ein anderes konkretes Beispiel. Wir schauen mal auf Paulus. Paulus war Single. Ich sagte eingangs, wir haben auch einige Single unter uns. Und das ist eine notvolle oder kann eine notvolle Situation sein, wenn man sich sehnt nach einem Partner, einer Partnerin. Paulus war Single, er hat nie geheiratet. Das wird uns an einigen Stellen deutlich ausgeführt. Und ganz bestimmt war es auch für ihn nicht immer leicht, diesen Lebensstil durchzuziehen, dieses Lebensmodell für sich zu akzeptieren. Paulus war auch mal ein junger Mann. Und als junger Mann wird er sich höchstwahrscheinlich, ich gehe davon aus, auch nach einer Lebenspartnerin gesehnt haben. Aber Gott hat ihm das verwehrt. Und Paulus kommt schließlich zu einer interessanten Schlussfolgerung für sich. Schauen wir mal in den ersten Korintherbrief, wie er mit dieser Thematik umgegangen ist. 1. Korinther, Kapitel 7. Auch hier wieder die Bitte, schreib dir die Stelle auf, lies es zu Hause mal nach. Man müsste jetzt auf das ganze Kapitel die Ausführungen lesen, da fehlt uns die Zeit. Wir lesen mal nur den Vers 7, Kapitel 7, Vers 7. Da geht es um Ehefragen, später um Ehescheidung und so weiter. Sehr deutliche Ausführungen, die auch, glaube ich, nicht misszuverstehen sind. Und in Kapitel 7, Vers 7 sagt Paulus, ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich. Und da geht es um die Frage, heiraten oder nicht heiraten, ja, also als Single leben oder nicht. Er sagt, ich wünsche, alle Menschen wären wie ich, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Also er bezeichnet sein Single-Dasein als Gnadengabe von Gott. Was ist eine Gnadengabe? Hier finden wir das griechische Wort Charis, also diese Gabe, verknüpft mit der Gnade, ein Geschenk von Gott. Und das bedeutet zunächst einmal einfach Gabe oder Geschenk. Gabe oder Geschenk. Also Paulus betrachtet sein Single-Dasein als Geschenk von Gott. Er führt das später auch aus. Er sagt, begründet das auch. Er sagt, ich habe viel mehr Zeit fürs Reich Gottes, als wenn ich mich um Frau, Haus, Kind, Hof kümmern müsste. Ja, mal kurz zusammengefasst. Und das ist ein Geschenk, so sagt er. Und nochmal, ich glaube, wir dürfen oder wir müssen nicht dahin gehen, dass wir sagen, Paulus stand über diesen Dingen und das war alles problemfrei und einfach für ihn. Nein. Er war ein Mensch wie du und ich und er war auch mal ein junger Mann und hat sich gesehnt nach Gemeinschaft mit Sicherheit. Aber er sagt, es ist ein Geschenk, was Gott mir gegeben hat. Merken wir, dass die Perspektive eine ganz andere ist? Er hätte auch sagen können, oh, ich vermisse das und grübel darüber und werde unzufrieden. Nein, er sagt, Gott hat mir ein Geschenk gegeben und so will ich es auch ansehen. Und darin will ich leben und das Gute sehen, was Gott damit verknüpft hat. Er macht allerdings auch deutlich, das gilt nicht für jeden. Das gilt nicht für jeden. Dem einen gibt es Gott, dem anderen gibt es Gott nicht. Und jeder lebe so, wie Gott uns beschenkt. Also diese Perspektive wünscht er hier in diesem 7. Vers allen, die diesen Brief lesen. Damals in Korinth und bis heute, wir heute Morgen hier. Und er sagt, ja, ich bin mir bewusst, dass das nicht jedem so geht, aber wem Gott ein solches Geschenk macht, bitte lebe darin. Und jetzt formulieren wir das mal allgemein. Könnte es sein, dass uns diese Perspektive in diesem Lebensbereich, aber auch in all den anderen, die wir genannt haben und darüber hinaus, dass uns das helfen kann, die eigenen Umstände, egal wie sie sich derzeit gestalten, als ein Geschenk von Gott anzusehen? Dass Gott das bewusst so in dein Leben gibt oder zumindest zulässt, dass es so ist? Ich bin überzeugt, ja. Es passiert nichts auf der großen, weiten Welt, wo Gott nicht okay sagen muss. Nichts. Im Großen und im Kleinen. Der Jesus sagt sogar, es fällt kein Spatz vom Himmel auf den Boden, es fällt sogar kein Haar von unserem Kopf, es sei denn, Gott gibt sein Okay. Gewaltig, oder? Und so ist es auch mit den Lebenssituationen, in denen wir sind. Sieh es als ein Geschenk von Gott an und überlege aus diesem Blickwinkel, wie du unter diesen Umständen Zeit und Kraft und deine noch verbliebenen Möglichkeiten für Gott und sein Reich einsetzen kannst. Und das nennt die Bibel ein erfülltes Leben. Das ist ein erfülltes Leben. Nicht, wenn alles glatt läuft und es gut geht, wir vor Gesundheit strotzen und nicht wissen, wohin mit unserer Kraft und mit unserem Geld. Und nein, ein erfülltes Leben ist, wenn wir unsere Umstände als ein Geschenk von Gott ansehen und darin leben. Uns für Gott und andere investieren. Wir kommen zum Schluss. Lass uns den Psalm 23 aufschlagen. Wieder von David. Wir hatten eben in diesem 38. Psalm gesehen, dass David Situationen durchlebt hat, die wirklich nicht einfach waren. David kannte Not, er kannte Einsamkeit, er kannte Bedrängnis. Was tat er? Er blickte auf seinen Gott. Und hier im Psalm 23 blickt er auf Gott und vergleicht ihn in seinen Eigenschaften mit einem Hirten. Uns sind Hirten heute eher unbekannt, weil wo sieht man noch Hirten? Ja, vielleicht mal irgendwo im Bergischen Land oder wenn man so über Land fährt, hin und wieder sieht man noch mal einen Hirten mit seiner Herde. Aber dieser Blick auf einen Hirten, das tut uns gut, da mal drüber nachzudenken. Und nehmen wir mit, der Herr Jesus bezeichnet sich in Johannes 10 als den guten Hirten. Nehmen wir das mal mit, wenn wir jetzt den Psalm 23 lesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen. Er lagert mich auf grünen Wiesen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt oder erfrischt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Die Eigenschaften des Hirten, Gott, er versorgt, er beschützt, er führt uns den Lebensweg und er ist das Ziel. Das Ziel, das wir erreichen werden, wenn wir uns ihm anvertrauen. Und wenn wir auf diesen Psalm achten, dann merken wir, was das Wesentliche ist. Das ist die Gemeinschaft mit dem Hirten, die Gemeinschaft mit Gott. Dass wir bleiben bei ihm und nicht eigene Wege gehen. Wisst ihr, das ist das Geheimnis, sorglos zu leben, trotz vieler Sorgen. Es ist das Geheimnis, sorglos zu leben, trotz vieler Sorgen, wenn wir uns an den Hirten wenden. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, in der Mitte des Psalms, also ab Vers 4, wechselt die Bezeichnung. Vorher spricht David immer von er, der Hirte, tut das und das. Und ab Vers 4 wendet er sich an den Hirten und sagt, du bist bei mir. Und es wird ganz persönlich. Und das ist das Geheimnis, was David hier beschreibt. Dieses Reden über den Hirten im ersten Teil, ja, das ist so, das können wir wahrscheinlich alle gut. Aber dieses Reden zum Hirten, diese Beziehungspflege, das ist das Entscheidende. Ich frage mal, bist du mit Gott per Du? Hast du diese persönliche Beziehung? Dann darfst du sorglos leben, trotz aller Sorgen. Und David ist nicht naiv oder so. Das haben wir eben in anderen Stellen gesehen. Er weiß, wie brutal das Leben sein kann. Und er hat selbst die dunkelsten Stunden durchlebt. Und das Tal des Todesschattens, was er hier beschreibt, dieses finstere Tal, im Angesicht der Feinde zu sein, das hat er wortwörtlich durchlitten. Aber wer Gott persönlich durch Christus kennt, der erlebt sorgenvolle Momente anders. Die Feinde, ja, sie sind immer noch da. Das Tal ist immer noch dunkel, jawohl. Und die Angst ist weiter schrecklich. Aber die Situation ist anders. Warum? Gott ist da. Gott ist da. Das ist der entscheidende Unterschied. Güte und Gnade werden mir folgen, lebenslang bis zum Ziel. Dieses Wissen, das wünsche ich dir jeden Tag neu, den Blick auf ihn zu wenden und auf unseren Nächsten und zu fragen, was kann ich tun? Amen.